Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause wieder. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen, weil wir hätten da sicherlich noch 2 Stunden weiterreden können, wenn wir nicht alle noch nach Hause hätten müssen. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir immer wieder mit neuen Gästen herkommen und diese Geschichten euch auch präsentieren wollen und zeigen wollen. Und heute hätten wir auch einen Gast. Aber bevor wir zum Gast kommen, der Marco ist heute auch da und die Simone ist auch da und sitzt neben mir.
Hallo.
Hallo.
Kurz und knackig, so wie es gehört. Unser Gast, ja, wie stellen wir ihn am besten vor? Mir, also ein paar Begriffe, die mir dazu einfallen. Fermentation und einen super coolen Instagram-Handle mit Senfmaster 3000. Man könnte glauben, dass er nebenbei noch so einen Twitch-Kanal hat, wo er seine aus seinem Keller irgendwelche Games streamt. es handelt sich nämlich um den lieben Johannes Schadner. Herzlich willkommen. Cool, dass du da bist.
Danke, Adi. Herzlich willkommen, will ich selber zu mir sagen, was ist los? Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Kurz vorweg, ich habe ein bisschen einen Dialekt. Ich bin ja aus Salzburg.
Man hört das überhaupt nicht.
Ich versuche mich auch nicht zu verstehen, wie man so schön sagt.
Im Auto hast du noch nicht gehabt.
Ich glaube, das waren deine Ausländer-Vibes, Marco. Das war gerade gesagt, nein, ich muss jetzt also mir extra Mühe geben.
Bemüht, damit der nette Herr oder Mann mich versteht.
Ja, es ist bei mir oft auch so, dass ich in Wien natürlich ein bisschen anders spreche wie in meiner Heimat. Aber meistens bei Podcast-Aufnahmen und so weiter versuche ich so natürlich und authentisch wie möglich mich nicht zu verstellen.
So soll es auch sein und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist einfach ein Zeichen davon, dass man sich komfortabel fühlt und einfach freischnauze reden kann. Und das, ich finde, der Dialekte finde ich schön. Also mein Lieblingsdialekt ist der steirische.
Schön. Altmarkt ist nicht so weit weg von der Steiermark und ja. Kann ich auch gut damit umgehen.
Und das Lustige ist, immer wenn ich einen österreichischen Dialekt versuche nachzumachen, komme ich sofort in das Kärntnerische. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Ich glaube, bei einem Catering, das Schlimmste, was mir passiert ist, bin ich mit dem Matthias gestanden und dann ist ein ziemlich alter Mann gekommen und wollte ein Bier bestellen und er ist in so einem Dialekt gesagt und ich weiß bis heute nicht, was er zu mir gesagt hat und ich habe einfach nicht gewusst, was ich sagen soll und ich habe einfach auf Englisch geantwortet, ob wir halt Englisch sprechen sollen und der Matthias schaut mich an, so, er ist so trocken, der will ein Bier haben.
Ja, cool.
Liebe ich.
Es gibt ja auch so zum Beispiel von der Healthy Boyband, da war mal ein Video und dann haben sie irgendwie dem Felix oder dem Philipp, ich weiß jetzt nicht, irgendwie einen Untertitel gegeben, finde ich auch ganz lustig.
Braucht man manchmal.
Das wäre cool im Leben, so Untertitel zu haben.
Ja.
Bevor wir jetzt weiter über Dialekte reden, reden wir mal über dich. Wer bist du? Was machst du? Erzähle mal ein bisschen was über dich.
Ja, wie soll ich sagen? Ich habe seit fast einem Jahr, bin ich Geschäftsführer im Kraus. Davor habe ich ein paar lustige Geschichten. Ich war in Kopenhagen, wo ich die Simone getroffen habe. Hat nicht so funktioniert. Wir haben einen ziemlichen Blödsinn mit der Wohnung gehabt. Hätten schon eine gehabt, die ist uns dann kurzfristig wieder abgesagt worden. Aber trotzdem unglaublich schöne Zeit in Kopenhagen gehabt.
Vielleicht sagst du auch noch, wo du gekocht hast, nämlich ganz großartig.
Genau, wir waren im Restaurant Alchemist, wir hätten auch einen Job dort bekommen. Ich finde es immer noch sehr schade, dass es nicht stattgefunden hat. Aber ich bin auch natürlich sehr dankbar, dass ich überhaupt dort sein können habe. Es war ein Monat. Das Monat war extrem cool. Ich habe so viel gesehen. Ich habe so viel von Fermentation mitbekommen. Ich war teilweise nicht in den Restaurants, aber ich habe halt allein der Vibe. Ich meine, Simone, ich muss dir nichts sagen. Oder? Man kriegt schon ganz laut, nur wenn man jetzt so reden will. Ne? Ja, und ich glaube, diese Zeit war mega cool. Aber es hat auch zu einem Ende kommen müssen. Und wäre dieses Ende in Kopenhagen nicht gekommen, hätte ich nicht das Kraus und hätte ich nicht das, was ich jetzt mache. Und ja, bin ich eigentlich Glück im Unglück sozusagen.
Was ist jetzt das Kraus genau und für wen ist es gedacht?
Das Kraus ist für jeden gedacht. Zu mir darf jeder kommen. Also außer natürlich ein paar Randgruppen brauche ich jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht gar tiefer
genau,
gehen.
Wir gehen da.
Aber sagen wir so, es ist ein Restaurant, wo jeder willkommen ist. Wir arbeiten hauptsächlich, nicht hauptsächlich, wir arbeiten regional, so gut es geht Bio. Schwerpunkte sind Thema Fermentation und ich brenne halt für Regionalität und ich habe heute auch ein paar Beispiele mit, was man sagen kann. Und man kann sowohl internationale Küche aus österreichischen Zutaten machen und das finde ich gerade sehr interessant. Man kann aller Welt Fermentationen machen, indem dass man regionale Produkte oder auch Bioprodukte von zu Hause nimmt und man kann viele Kulturen damit kochen und das finde ich eben das Coole.
Du brennst ja für Fermentation.
Ja.
Wie passiert das? Wie kommt man dazu?
Ja, es war so, vor 5 Jahren habe ich irgendwie ein Gespräch mit meinem Vater gehabt. Da habe ich zu der Zeit in Altmark gearbeitet und dann sagt, wir wollten eine Beilage für das Taubengericht, was wir da gehabt haben. Und dann sagt der Papa irgendwie so aus dem Nichts, ja, wir könnten ja einen fermentierten Lauch machen. So, dann denke ich so, was fermentiert, was ist das? Boah, das ist klein. Und mein Kopf hat zu rechnen begonnen und dann gleich am Abend habe ich mich reingelesen, Fermentation, was ist das? Da habe ich ja gedacht, okay, passt, cool. Dann habe ich angesetzt am nächsten Tag Lauch und Karotten. Habe das so, wie es in der Beschreibung steht, 2 Wochen fermentieren lassen. 2 Wochen später, ich ungeduldig wie nichts, mache diese Karotten auf und beiße da rein und ich war total enttäuscht. Denke mir, oh mein Gott, was ist da los? Das ist nur sauer, das ist ja... Und dann denke ich mir, okay, dann habe ich mir gedacht, ja, ich probiere das jetzt nochmal. Dann habe ich das Gleiche fermentiert und habe einen Zucker dazugegeben, weil ich dann noch nicht mich so gut ausgekannt habe. Was man aber bedenken muss, ist, bei der Fermentation, der Zucker wird auch sauer. Und das Ganze ist nur noch saurer geworden. Aber ja, so hat es dann angefangen. Dann ist das Noma-Buch rausgekommen. Das ist auch so circa 4 Jahre her. Und dann habe ich mich auch mal urgeschreckt. Dann haben die da so reingeschrieben, so Miso und Shoyu. Und dann denke ich mir, was ist das? Und da, die hantieren mit Schimmeln. Und dann, ja, aber irgendwie gab es dann... wurde das immer interessanter für mich und ich habe dann immer mehr Geschmacksprofile entdeckt, die ich so nicht entdeckt hätte. Und irgendwie war das auch anders. Irgendwie habe ich gesehen, okay, das machen nicht viele und ich konnte mich sofort mit dem anfreunden. Und das war ich von Anfang an irgendwo meins. Und dann kamen 3 Lockdowns und ich habe nichts zu tun gehabt.
Beste Schule.
Ist das Fermentieren für dich... Aus welcher Perspektive siehst du das? Weil man kann ja fermentieren, wenn man jetzt die ganzen aktuellen Food Science Projekte sich anschaut, es passiert extrem viel im Lebensmittelbereich, wenn man sich jetzt Arkeon anschaut, die irgendwie aus im Prinzip aus CO2 Lebensmittel und Proteine quasi herstellen, auch über Precision Fermentation. Ist das für dich auch mittlerweile Wissenschaft? Gehst du es von den Winkel an oder betrachtest du es eher als eine Kunstform für dich?
Sowohl als auch, es kommt immer darauf an, was mache ich jetzt, was will ich machen, was will ich erschaffen und wie mache ich es. Also ich habe so meinen Grundgedanken, sei es im Menü, ich will einen Geschmack hervorrufen, dann weiß ich schon irgendwie, wie komme ich dahin. Oder es ist jetzt eher die andere Seite, sagt, ich habe da jetzt irgendwie voll viel Gemüseabschnitte, mit denen ich nicht weiß, was ich tun soll mit denen. Und dann kommt eher schon das Wissenschaftliche wieder her, wo man sieht, okay, ich kann das machen, ich habe jetzt ein Protein, was ich nicht mehr wirklich brauche und dann kann ich eine coole Sojasauce oder irgendwas oder ein Garum draus machen. Oder es ist eher die Kunstform, wo ich sage, hey, ich will jetzt das nachahmen, ich will eine richtig coole japanische Sojasauce oder Shoyu, wie man sagt. Dann ist es eher wieder die Kunstsache. Aber das ist halt im Moment und um es ehrlich zu sagen, was in meinem Kopf abgeht, glaube ich, werde ich nie erklären können und ja, es gibt beide Seiten. Das kommt immer darauf an, was ich erreichen will.
Man merkt auf jeden Fall ganz, ganz stark deine Liebe zur Fermentation. Und wenn ich in Wien an Essen gehen denke, das mit Fermentation wirklich viel zu tun hat, denke ich sofort an das Kraus. Wie ging es dir da eigentlich bei der Übernahme, das reinzubringen, dass du sagst, du, wir machen da jetzt full-on Fermentation? Hast du da irgendwie Widerstände widerfahren oder war das easy? Haben die Leute sofort gesagt, passt super, das machen wir, dafür stehen wir?
Es war nicht leicht. Es gab auch Aussagen, so zum Beispiel, man soll mein Lokal nicht besuchen, wenn man Fermentation nicht mag. Es ist auch so eine Sache, dass Viele Leute sagen, sie vertragen die Fermentation nicht, was ich zum Teil verstehe, ja. Aber es ist jetzt, Fermentation ist so ein weitreichender Begriff. Ich glaube, die Leute, die wissen dann nicht, was es da ist, weil bei mir ist im aktuellen Menü sind zwei laktofermentierte Sachen, also zwei laktofermentierte Komponenten. Das ist einmal roher Kimchi und einmal fermentierter Spargel und das ist wirklich nicht viel. Und wenn man mir aber sagt, jetzt zum Beispiel im Vorhinein, ich vertrage kein rohes laktofermentiertes Kimchi, dann ist das kein Problem, dann wird das weggelassen. Was ich halt als Fermentation immer so schwierig finde, das ist ja ein Überbegriff. Man kann jetzt sagen, so zum Beispiel, dass ich Rüben, was eigentlich nur mit Kochi überzogen werden und aus denen wird dann so eine Art Speck, Schinken oder sonst was gemacht. Das ist ja eigentlich nur Kochi im Spiel, das wird nicht sauer gemacht, das ist ja auch jetzt nicht extrem probiotisch. Und dann gibt es auch wieder ein Miso, was einfach in der vegetarischen Küche undenkbar ist, dass man das nicht mehr hat, weil du kannst Geschmacksprofile hervorbefördern. Das, was wirklich viel bringt, und das hat aber nichts mit Laktofermentation, das hat mit welchen Sporen von den 100 verschiedenen Sporen, was ich jetzt im Kraus habe, nehme ich jetzt, um das Miso zu dem zu machen, und wie lange muss ich das fermentieren und was nehme ich da genau? Es geht mir dann eher so, um Geschmacksprofile hervorzuholen, die was sonst eigentlich nicht da wären. Und das finde ich ja dann das Interessante dahinter. Die Welt muss sich einfach jetzt ready sein, dass eben Fermentation nicht nur Kimchi und Sauerkraut ist, sondern einfach viel mehr.
Das stimmt. Ich habe auch gesehen, du hast schon ein kleines Fermentation Lab aufgebaut und teilweise auch selbst gebastelt.
Ja, voll. Das ist, ich habe eben ein paar kleine Sachen, wo ich eben zum Beispiel 60 Grad halten kann. Da kann man eben dann coole Sachen machen, also Fermentation auf 60 Grad, gerade wenn man mit Edelschimmel hantiert, ist es richtig geil, weil das so der Sweet Spot ist, wo sich die Bakterien und Enzyme am wohlsten fühlen und wo es am schnellsten geht. Aber man kann es auch anders richtig cool. Ich habe da heute was mitgenommen, das, was ich jetzt noch vergessen habe, ich weiß gar nicht, wo das ist. Aber so eine meiner liebsten oder mein Lieblingsferment ist die Black Garlic Shoyu. So, da bin ich eigentlich durch Zufall drauf gekommen. Ich habe eine Knoblauch-Shoyu, also kurz mal Erklärung.
Was ist jetzt Shoyu?
Ja, genau. Shoyu ist eigentlich eine Aminosauce, eine Sojasauce, wie wir das sagen. Das ist eigentlich kommt von den Japanern und man ist früher draufgekommen bei der Shoyu. Die kommt eigentlich von der Miso-Fermentation, weil bei der Miso, wenn man ein Miso beschwert, setzt sich oben eine Flüssigkeit ab und das nennt sich Tamari. Das Tamari, ich habe auch heute zwei Tamaris mit, war also eine wachsige Flüssigkeit, die extrem umami ist und aus dem sind die Japaner dann draufgekommen, diese Flüssigkeit ist so wertvoll und so ist die Sojasauce-Produktion entstanden. Und dann habe ich damals eine Knoblauch-Shoyu fermentiert und wollte die dann schneller fermentieren lassen. Das ist so 3 Jahre circa her. Und dann habe ich mir gedacht, das war der Betrieb meines Vaters, das Hotel Schartner war gerade nicht in Betrieb und die Küche war leer. Dann habe ich einen Holdomaten auf 60 Grad eingestellt und wollte die Sojasauce, also die Shoyu da reinstellen. Danach stelle ich die da rein und währenddessen, als ich diese Shoyu da reinstelle, denke ich, mein Kopf ist fast explodiert und ich denke, oh mein Gott, jetzt färbt sich ja der Knoblauch während der Fermentation schwarz. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich gerade eine Sojasauce, also eine Shoyu fermentiere und nebenbei schwarzen Knoblauch mache. Und das Coole ist, ich habe dann diese zwei Fermentationstechniken kombiniert zu einer und du hast dann einen mega orgengeilen Geschmack. Du hast einen schwarzen Knoblauch und eine Sojasauce kombiniert und dieser ganze Geschmack des schwarzen Knoblauches ist in der Sojasauce drinnen. Mega. Ich habe dir auch heute für euch zum Probieren mit. Ich glaube, die habe ich in der Küche vergessen.
Wollen wir dann schnell.
Genau. Ja. Wir probieren dann später. Oder?
Danke. Ja, aber aus rein wissenschaftlicher Sicht, wie beschreibst du jemanden Fermentation, der damit überhaupt noch nichts am Hut hat?
Fermentation ist eher der Prozess. Ja. Weil es kann ja, schau, wenn wir es mal so sagen, Sauerteig ist Fermentation.
Ja.
Käse ist Fermentation. Joghurt ist Fermentation, Wein ist Fermentation,
ja.
Alles kann Fermentation sein und deswegen finde ich, ich will jetzt nicht gegen mich reden oder so, aber deswegen finde ich den Begriff halt auch noch, auf immer schwer, so den, weil alle denken immer nur bei Fermentation sofort an Sauerkraut und sauer, und sondern es ist eigentlich nur der Prozess, was da passiert, und die, ich weiß nicht, kann man Entwicklung sagen, Entstehung vielleicht auch.
Okay, also Schöpfung. So quasi Schöpfung. um das höchst philosophisch zu sagen. Also ist im Endeffekt Bakterien unter bestimmten Temperaturen, in bestimmter Zeit.
Genau.
Verdauen, Zucker.
Ist das so am ehesten die Lactofermentation?
Ja.
Ja. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und sagt, man schimmelbasierende Fermentation, dann nimmt man zum Beispiel Gerste oder Reis.
Ja.
Die impft man mit Aspergillus oryzae. Und dann ist dieses, dieser Pilz, dieser Edelschimmel, Aspergillus oryzae, der so magische Kräfte hat. Und zwar kann man damit dann ein Miso machen, weil du kannst immer, es gibt dann richtig viele Wege, was man mit Kochi gehen kann. Also dieser Edelschimmel wird ja auch Kochi genannt. Und der hat eben diese transformierenden Kräfte. Zum einen, wenn man ihn zum Beispiel jetzt füttert mit Proteinen, kann er die Proteine aufspalten und in Umami umwandeln. Mhm. Klassisch bei Miso oder Sojasauce. Dann gibt es den anderen Weg. Amylase heißt es, und das ist das, wenn man Stärke dazu gibt. Mhm. Und dann kann er die Stärke in Zucker umwandeln. Gutes Beispiel, Sake. Mhm. Und beide Techniken kombiniert sind dann zum Beispiel diese Shoyu. Und da ist es dann so, man muss sich mal denken, eine Sojasauce hat drei Zutaten. Und das ist Weizen, Sojabohnen, Salz, Entschuldigung, vier, und Wasser.
Gut, Wasser als Zutat muss man eigentlich.
Genau.
Und selbstverständlich.
Die beste Zutat in der Finanzabteilung.
Genau, und ich hätte gesagt, wir probieren jetzt einfach mal diese...
Ja, dazu muss man sagen, es ist eine absolute Premiere. Wir haben noch nie beim Podcast
Live-Verkostungen
gemacht. Also nicht wundern, wenn einer von uns anfängt zu schmatzen und zu kauen.
Wir müssen es eigentlich aufnehmen.
Ich habe mir im Chaos noch gedacht, weil ich habe so 15 Minuten Wartezeit noch gehabt, dann habe ich mir gedacht, es wäre ja urcool, wenn ich jetzt ein paar Fermente zum Probieren mitnehme. Ich probiere da hier, und zwar ist das eben diese schwarze Knoblauchsojasauce, welche auf 60 Grad fermentiert wurde, um die Sojasauce schneller zu machen und weiters noch den Knoblauch während der Fermentation schwarz zu färben. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, wir haben aus dieser schwarzen Knoblauchsojasauce eine Ponzu gemacht. Ponzu ist eine klassische japanische Sojasauce, normal Sojasauce und Yuzu. Mhm. Wir haben das aber jetzt zu 100% regional gemacht. Und haben das gemacht mit Fingerlimetten aus der Orangerie in Schönbrunn.
Wow.
Das sind die kleinen Bläschen, was da drinnen sind, und das hat dann einen richtig geilen...
Zitruskaviar.
Ja. Genau, oder auch Zitruskaviar. Danke, Simone.
Genau. Simone ist nämlich unser Gastronomie-Wörterbuch.
Vorzüglich. Das ist
schmeckt wirklich gut.
Wir servieren das aktuell mit einem Fisch, also ein Sashimi, wo wir ein zu 100% regionales Sashimi haben, wo wirklich jede Zutat, sogar das Salz, aus Österreich kommt.
Wow. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, zu seinem eher so einem bisschen fettigeren Fisch und das da dann drauf.
Ja, ja. Wir haben auch ein Gyoza gerade im Menü, und immer wenn wir gerade keine Zeit haben für Stufffood, nehmen wir einfach Gyoza. Braten die an, klatschen was von dieser Sojasauce oder von dieser Ponzu drüber, und es ist jeder happy.
Ja, schmeckt großartig. Und
ich habe jetzt gerade so das Gefühl, als wäre ich durch so einen Limettengarten spazieren gegangen.
Ja, ja, das ist, und das Lustige ist auch, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von der Orangerie in Schönbrunn. Mhm. Und immer wenn ich dort bin, ich hole dann oft Markutblätter und Fingerleim, hole ich meistens in Buddhas Hand. Jetzt ist leider die Zitronensaison eh schon zu Ende gehen. Und immer wenn dann die frischen Zitrusfrüchte im Gras sind, dann riecht das ganze Gras wie die Orangerie, und das ist einfach so cool.
Traumhaft.
Ja.
Absolut Traum.
Reden wir mal ein bisschen übers Lokal auch. Wir haben bei der Herfahrt ein bisschen darüber geredet, über die 4-Tage-Woche. Ihr habt 4 Tage geöffnet, das von Mittwoch bis Samstag.
Genau.
Genau. Und deswegen hast du quasi den Luxus, den du bieten kannst, den Mitarbeitern, 4-Tage-Woche. Wie lang sind da die Arbeitszeiten quasi? Müsst ihr dann längere Arbeitszeiten machen? Sind das normale Arbeitszeiten? Und wie kommt das bei den Mitarbeitern an quasi?
Also es kommt sehr gut bei den Mitarbeitern an. Wir haben natürlich jetzt, wir kommen schon auf die 40 Stunden in 4 Tage, das muss man schon auch sagen. Aber für normal starten wir um 14 Uhr und aller spätestens sind wir um Mitternacht, manchmal an Samstagen, wenn jetzt wirklich die Hölle los ist, geht's. Vielleicht bis 12:30, aber für normal und wenn wir geordnet und die Gäste gut kommen, es kann auch passieren, dass wir um 10, 11 schon nach Hause gehen. Aber für normal sind wir so um 11, 11:30 fertig. Zusatzding zu der 4-Tage-Woche, es ist dann so, dass immer einer im Rad, also es ist meistens eine 4,5-Tage-Woche oder sagen wir so, von einer Woche in den Monat muss dann einer mal dienstags herkommen. Da muss man Bestellung machen. Das sind ein paar Stunden, vielleicht ein paar wichtige Sachen vorbereiten, dass man halt am nächsten Tag nicht so viel Stress hat.
Mhm. Genau. Und das ist auch so, dass man sich einfach untereinander so ein Understanding hat, so okay, nächste Woche machst du das zu und dann machst du das
genau.
zu.
Genau, heute war ich zum Beispiel.
Teamradl ist quasi.
Es war mir auch wichtig, weil eben, ja, gerade in der Anfangszeit war ich halt sehr viel im Chaos. So ist es einfach auch, du gehst am Dienstag rein, bereitest das vor, dass du am nächsten Tag nicht zu viel Stress hast. Wenn du kannst auch schon, wenn du willst, kannst du auch nicht dienstags kommen, dann musst du halt dann am Mittwoch ein bisschen früher kommen.
Und wie hast du dich für eine 4-Tage-Woche entschieden, dass du sagst, na, du machst nicht 5 Tage auf zum Beispiel?
Das war eigentlich ziemlich leicht, weil ich gesehen habe, ich will auch noch ein Leben haben, neben dem Beruf. Und das ist mir wichtig und das ist auch mir wichtig, dass das meine Mitarbeiter haben und das, also werde ich bestimmt so weitermachen und auf Biegen und Brechen werde ich das nicht verändern.
Du hast doch erwähnt, dass im Dezember, wenn Hochsaison ist, quasi, dass dann auch mehr Arbeitstage quasi dazukommen können.
Können dazukommen.
Das heißt, jetzt noch Buffer. Es ist nicht so, dass ihr schon vorher am Limit seid quasi.
Ja, also natürlich, das weiß jeder, Q4 ist immer sehr hart.
Kaum ist der September da, dann weißt du schon.
Genau.
Und ich da, weiß ja. Nicht. Ja.
Du bist einfach mittendrin.
Genau, aber es ist so, wir haben 6 Wochen Sommerpause, wirklich 6 Wochen zu.
Oh, wow.
Und da kann jeder auf Urlaub fahren, ist wirklich jeder ausgeschlafen, ausgeruht, kommt in die Arbeit. Und dann geht es halt im Q4 mal richtig zu, okay, passt. Aber dann haben wir wieder 2 Wochen Weihnachtspause. Und ich glaube, wenn du jetzt nach einer langen Sommerpause in die Arbeit gehst, bist relaxed, weißt, okay, jetzt wird lustig. Und wenn du ein super Team hast, ich muss euch sagen, ich habe das beste Team. Mhm. Wir haben so viel Spaß. Auch wenn wirklich, wenn du der Kopf irgendwo, wenn du nicht mehr weißt, weil du so viel zum Vorbereiten hast, aber wir haben immer einen Spaß. Und dann auch, wenn es hart wird, wissen wir, okay, ja, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Und dann nach der harten Zeit kommt eh wieder eine Pause.
Ja, diese gemeinsamen Auf- und Abs sind eben sehr wichtig. Was ja. sorgt halt auch für Verbindung. Wie schaut es da mit der Fluktuation aus? Habt ihr konstant eigentlich ein stabiles Team oder gibt es da oft so Eingänge, Ausgänge?
Ich habe eigentlich konstant jetzt ein sehr gutes Team. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Super. Und man muss auch dazu sagen, wegen der 4-Tage-Woche ein Thema Fermentation, das interessiert junge Köche sehr und das habe ich eigentlich noch, also ich habe immer sofort mehr bekommen, wenn ich gesucht habe.
Das heißt, du kannst in die Stellenausschreibung reinschreiben, 4-Tage-Woche, Fermentation.
6 Wochen Sommerpause.
Es war eigentlich, es ist noch nie wirklich zu einer Stellenausschreibung gekommen bei mir, weil ich habe das auf Instagram postet oder letzten zwei.
Netzwerk.
Eben. Und ja, ich sage auch immer, das habe ich schon mal in dem Podcast gesagt, das sind ja die jungen Köche da, muss ich es nur attraktiv machen. Man muss sie gut behandeln und ja, dann funktioniert das schon.
Finde ich sehr, sehr cool.
Bei uns ist es genau umgekehrt, dass wir halt, bei uns ist Winter ja schwächer, vor allem Q4 bzw. Dezember gehört zu den schwächsten Monaten normalerweise und bei uns ist Sommer die schlimmste Zeit. Deswegen, wir haben leider nicht die Möglichkeit, quasi so eine lange Pause quasi einzulegen, aber das wäre, glaube ich, extrem hilfreich für unsere Leute. Aber trotzdem ist es so, wie du sagst, also bei uns ist trotzdem so, dass diese Off-Peak, so ich würde sagen von Dezember bis März oder eigentlich Ende Februar, da sind die Leute dann richtig erholt. Und wenn sie dann ein Jahr dabei waren, das Schlimmste ist, wenn jemand in dieser Off-Peak beginnt, weil dann denkt er sich, boah, voll chillig.
Urchillig.
Ja, und dann kommt die Hochsaison, so was, ich kann nicht so viel arbeiten, ich kann das nicht machen. Aber wenn jemand im Sommer beginnt und dann in den Winter kommt, dann denkt sich, boah, eigentlich ist das ganz angenehm. So, ich habe den Sommer überlebt, es ist voll ruhige Kugel für ein paar Monate und dann geht es wieder los.
Ja, wir haben bei uns eben in der letzten Dezemberwoche bis ersten Montag im Jänner haben wir auch einfach alles geschlossen. Und da merkst du, dass aus der ganzen Organisation auf einmal der ganze Druck vom letzten Quartal rausgenommen wird. Weil bei uns ist halt so, September, Oktober, November sind so die stressigsten Monate. Dezember ist auch noch bis 17. Dezember meistens, weil ab da ist dann komplett Ruhe. Da hast du echt das Gefühl so, was, wo ist jeder, was ist los? Mhm. Und dann haben wir eben genau die eine Woche und dann merkst du schon, die Leute sind so, wenn sie dann reinkommen im neuen Jahr, total entspannt, relaxed. Und dann merkst du, was halt schon diese eine Woche schon für einen Unterschied machen kann.
Mhm. Und ja, man fragt sich selber, das ist das Schönste, wenn du hart gearbeitet hast und dann mit dem letzten Tag ist es wie, wenn der jemand einen Rucksack abnimmt, naja, wo dein ganzer Druck drinnen ist. Naja. Und dann fährst du zur Familie, es kommt das Weihnachtsfest, es wird angestoßen, es wird gegessen und ja, es ist eine schöne Zeit. Ja.
Ich find das auch so angenehm, wenn du weißt, dass die ganze Welt das gerade quasi macht. Also, so, niemand arbeitet jetzt gerade.
Genau, es gibt gerade so eine Pause.
Ja,
so
voll, und du spürst es richtig.
Waffenstillstand.
Es ist noch leichter loszulassen, zu sagen, okay, ich sperre jetzt quasi zu.
Ja, das ist gerade die Waffenruhe, ja, die berühmte Ende des Jahres. Es passiert hier gerade nichts, es wird keine irgendwelchen E-Mails von irgendwo ganz dringend
reinkommen. Wenn du einen schreibst, dann interessiert es niemanden.
Genau, es ist hier keiner da.
Abwesenheitsnotizen also, bis 2. Jänner.
Ja, also solche Pausen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Aber toll, dass ihr euch da echt 6 Wochen und dann 2 Wochen nehmen könnt.
Ja, finde ich richtig
kann gut. Können nicht alle
und
von sich behaupten.
Vor allem ein sehr, sehr positives Beispiel für andere Gastronominnen.
Ja, da muss ich auch sagen, das ist den Betreibern von Gast zu verdanken. Die machen das echt auch sehr cool und man muss schon auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Im Sommer, wenn es über 30 Grad hat, will man nicht unbedingt 6 Gänge essen gehen.
Naja.
Das ist halt.
Das stimmt schon. Du hast jetzt eigentlich nach kürzester Zeit gleich mal 3 Hauben erkocht. Wie geht's dir damit? Wie war das?
Bei wem möchtest du dich bedanken?
Beim Team wahrscheinlich.
Als allererstes mal bei meinem Team. Bei dem Gomilo selbst natürlich, dass sie mir die 3 Hauben verdient haben. Bei meinem Vater, weil er mir das Kochen gelernt hat und gezeigt hat, der hat wirklich die Passion übergegeben sozusagen. Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe am Tag, wo ich wusste, es kommt die Gomilo-Bewertung, habe ich mir gedacht, so, ich muss doch ein Jahr warten, bis ich die erste Bewertung kriege und so, keine Ahnung, keine Einladung bekommen, die werden mich vergessen haben, ich interessiere keinen so quasi und dann mache ich nur so um 19.30 Uhr, so mache ich auf, das denke ich mir so, okay, ich schaue jetzt mal rein, nehme mein Handy, gehe auf die Seite Gomilo und dann gebe ich einen raus, Uhr den Herzschlag bekommen, so Uhr Zahnzug, so, was ist jetzt los? Schau so rein und dann sehe ich, die schreiben echt über mich, da geht es wirklich um mich. Und dann so, ja, mega happy gewesen, gleich rausgestartet, der Kira gesagt, hey, wir haben 3 Hauben. Und sie schaut mich an, so, was? Und so, also, ja, und ich habe es halt so gesagt, dass gleich das ganze Restaurant mitbekommen hat und jeder hat sich gefreut und es war urgute Stimmung, es war urcool. Ich habe natürlich gleich meinen Vater angerufen, und der auch Koch ist, und der hat am Anfang gemeint, ich will ihn veräppeln, also ich will ihn aufziehen. Sag so, was? Dann sag ich so, ah, doch, geh rein, geh auf die Internetseite. Und dann war es halt echt, das war ja einer der sicher der Momente, wo ich in meiner Karriere immer zurückschauen werde. Weil ich habe dann halt urviele Anrufe bekommen von Leuten, so wirklich von so Kochlegenden, die was mein Vater halt auch kennt, weil Vater ist ja auch ein Wahnsinnskoch und ja, das war halt wirklich ein wahnsinnig schöner Abend, ein schönes Erlebnis und ja, das sind so schöne Momente, weil ich war im Kraus halt am Anfang sehr viel alleine gemacht, eben wenn Mitarbeiterkosten sparen und das war halt das die beste Belohnung, was man bekommen kann und das gibt dir so viel Kraft, das gibt dir und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt 3 Hauben gekriegt habe, dann gehen wir jetzt richtig Gas.
Ja. Und aber welchen Stellenwert hat das für dich gehabt? Was hat das mit dir gemacht? Ist es so eine, Bestätigung gewesen, das, was du machst, ist der richtige Weg? Ist es die Anerkennung gewesen? Oder was war das genau, was dich da so emotional berührt hat daran, dass du die drei Hauben bekommen hast?
Natürlich auch Bestätigung. Das muss man schon sagen. Also es war eine extreme Bestätigung. Aber die wichtigste Bestätigung, die ich tagtäglich im Betrieb kriege, ist, wenn jemand essen kommt zu mir und sagt, hey, dein Essen schmeckt, das ist cool. Und das ist ja eigentlich, also ich will nicht sagen, dass die Hauben unwichtig sind, die sind sehr wichtig. Aber auch die Bestätigung, auch wenn man jetzt schon die drei Hauben hat, es ist einfach immer wieder die Gäste da, die da sind. Und ich denke mir dann immer, wenn ein neuer Gast kommt oder ein neuer Tisch kommt, dann sage ich so, und jetzt mach ihnen den besten Abend, den du kannst. Kümmere dich um sie, schau, dass es ihnen gut geht. Lies ihnen einen Wunsch von den Lippen ab, bevor sie ihn aussprechen können. Häng dich einfach rein. Bei jedem, egal wer das ist, es wird jeder Gast gleich behandelt. Und das ist das Wichtige.
Super.
Gleich gut nämlich.
Gleich gut,
ja. Ja, da hat mir die Simone letztens ein Hörbuch gezeigt, was sie gelesen, also gehört hat. Und hat auch so Geschichten erzählt von New York, wo er den Gästen irgendwelche Karten gecheckt hat, irgendwelche Filme und keine Ahnung was.
Also Madison 11.
Genau, Madison. Also so immer diese extra Meile. Und das sind teilweise so Kleinigkeiten dann am Ende des Tages. Aber ja, ist natürlich die Frage, inwiefern man sich das tatsächlich im stressigen Alltag sich die Zeit dafür nehmen kann, als nicht Madison 11.
Bei der Wahrheit bleiben, es ist auch so. Auch wir Köche, wir haben nicht jeden Tag einen super Tag. Oder irgendwann geht es halt einfach.
Kein Mensch. Hast
du halt irgendwann. Ja. Aber trotzdem, es ist einfach so, du musst Professionalität zeigen. Und du musst rausgehen und ich will jetzt nicht sagen, du musst deine Gefühle zurücknehmen oder irgendwas. Ganz und gar nicht. Das Wichtigste ist, dass es dir und deinen Mitarbeitern gut geht. Aber trotzdem, du musst immer schauen, dass jeder Gast das gleiche Erlebnis bekommt und ein gleich schönes Erlebnis. Und dann ist es auch, wenn man einen schlechten Tag hat und du siehst, okay, hey, ich habe jetzt keinen Bock, lieber würde ich jetzt daheim liegen, Fernsehen und mir Pizza bestellen oder sonst was. Aber dann denkst du, okay, und dann drückst du es durch und du hängst dich rein und dann denkst du trotzdem, auch wenn es ein harter Tag war und du siehst, der Gast geht happy nach Hause, gibt dir auch noch ein gutes Feedback, dann denkst du, hey, eigentlich war es ja gar nicht so schlimm, das war ein richtig schöner Abend.
Ja.
Und
ich finde vor allem, wenn es eigentlich kontraintuitiv, aber wenn es dann so richtig stressig wird und man in so einen Flow reinkommt, dann vergisst man auch oft die Probleme, die man eventuell gerade mit sich trägt. Und
genau.
Man will dann nicht hinkommen und der Anfang ist schwer, wenn man dann mal drinnen ist, dann vergeht die Zeit und dann genießt man es auch mal.
Das schreit einfach danach, ihr werdet eine perfekte Geschichte. wir haben jetzt vor kurzem steht ein Vierertisch da. Wir kaufen unsere Fische und unsere Produkte extrem frisch ein. Wirklich, Fisch wird 24 Stunden davor eingekauft. Und wir wissen es ja alle, wenn man Sashimi oder so macht, also ganz frischer Fisch ist nicht gut. Und das muss man gut abschätzen. Und dann haben wir halt an den Abend wirklich produziert auf den Millimeter genau. Und dann steht ein Tisch da, Vierertisch. Und ich denke schon, und dann kommt noch ein Zweiertisch, beide reserviert oder irgendwie und irgendwas ist falsch gegangen, was auch ganz normal ist, das passiert. Also entweder war ich oder die Leute haben den, aber egal. Und dann haben wir halt, dann waren wir halt nur zu zweit in der Küche, weil wir uns gesagt haben, ja, wir haben nicht viele Leute heute und wir können es zu zweit schaffen und dann waren wir randvoll. Und dann hat sich aber entpuppt, dass das einer der geilsten Abende überhaupt war. Wir sind zwar wirklich im Stress gewesen, wirklich. Wir mussten geschwommen, wie man so schön sagt. Wir mussten unterm Schicken neu produzieren, Tartlets neu machen, das Dessert neu produzieren, dann Fisch filetieren. Aber wir haben so einen Spaß dabei gehabt und du hast halt dann keine Zeit zum irgendwie, und dann habe ich irgendwie so die Tartlets genommen und wir haben so ganz dünne Tartlets, die sind gerade entweder mit Beef Tartar oder mit Pilz Tartar gefüllt. Und ich nehme sie halt so in die Hand und brich gleich mal vier und dann habe ich irgendwie nur, ich nicht gewusst, ob ich jetzt weinen oder lachen soll, aber es war dann irgendwie urlustig, weil okay, wir haben halt alles wieder von vorne beginnen müssen. Aber es hat dann trotzdem der Abend, es hat alles super gepasst und es war echt mega lustig. Und dann zum Schluss haben wir uns hingesetzt und gesagt, Burschen und Kira, jetzt haben wir uns ein Bier verdient, wir haben angestoßen und dann haben wir gelacht und dann habe ich gesagt, du, den Abend, den werden wir lange nicht vergessen.
Ja, egal, ob du ob du bei dieser Situation lachst oder weinst, die Tatlets musst du so und so wieder
eben
machen.
Eben.
So. Und vor allem die Gäste merken es dann wahrscheinlich gar nicht so, aber man selbst merkt es natürlich, mit die Sekunden laufen und ja. ich sehe schon.
Mit den Tränen schmeckt es noch ein bisschen besser.
Bei mir geht es mit dem Flow teilweise, also oft bei den Kochkursen so, weil die sind immer so ab 18 Uhr und davor ist bei mir der Tag eigentlich schon ein langer Tag gewesen. Mhm. Du hast dich schon mit vielen Dingen auseinandersetzen müssen und wenn es dann so richtig stressige Tage sind, dann habe ich so ein leichtes, wie soll ich sagen, so ein Ziehen im Bauch, wo ich mir sage, so, wow, jetzt Kochkurs. Und aber sobald die Leute reinkommen und sich hinsetzen, ich schwöre dir, ich weiß nicht, wie 5 Stunden vergehen.
Ja.
Das ist einfach so, zack, 23 Uhr.
Ich glaube auch, wenn Gastgeben so Spaß macht, auch letzte Woche beim Pop-Up, die ersten Leute kommen rein und man begrüßt sie und ja.
Und du bist halt fast in so einem Modus, so ein Autopilot-Modus, wo du einfach irgendwie so deine Bedürfnisse auf ein Minimum runter reduzierst und du siehst einfach, die, jede Person, die reinkommt, nimmst du als Gast an und sagst, hey, dieser Abend wird heute super schön werden.
Ja, voll. Und bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich freue mich dann schon richtig, wenn so Abende sind, wo richtig jeder Sitzplatz so und jede Ecke belegt ist und du denkst so, okay, jetzt wird es so 3 Stunden, wird es jetzt richtig arg, aber irgendwie denkst du so,
genau,
ich weiß,
das Halligalli
ich
hab, ist
was sind schon Halligalli, wir haben ein super Mise en Place, ich habe ein super Team hinter mir und jetzt, ich muss das so sagen, Entschuldigung, aber jetzt ballern wir.
Ja, wir sagen auch immer ballern.
Ja. Also, aber das sind die Besten, das sind die, jeder, auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben das am liebsten, wenn richtig viel los ist. Auch wenn es anstrengend ist und dann fertig sind und sie ein bisschen Respekt vor diesen Schichten haben, ist es trotzdem so, dass es viel besser ist, als wenn du einen viel zu ruhigen Abend hast, wo herumstehst, wartest.
Aber das betrifft jetzt nicht nur unser Food-Business, sondern das ist in vielen, vielen, vielen Branchen so, wo du einfach so richtig intensive Phasen hast. Du hast einen guten Teamzusammenhalt. Du weißt, dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Es wird keiner anfangen, total cholerisch jetzt herumzuschreien und Dinge durch die Gegend zu werfen, sondern du hast einfach ein Team, das sich gegenseitig stärkt, dann gibt es ja eigentlich meiner Meinung nach wenig Gefühle, die dieses Glücksgefühl übersteigen können, wo dann ein Kollektiv zusammenkommt, Gas gibt, was erreicht und du dann mit dieser Zufriedenheit rausgehst, so hey, wir haben heute was Arges geschafft.
Ja, und Next Level ist dann, wenn du dabei noch einen Spaß hast.
Ja, genau.
Und das ist immer so eigentlich.
Und deswegen ist es auch wichtig, eben ein bisschen sich damit zu beschäftigen, was macht einem Spaß. Und das hast du ja eigentlich in deiner Vergangenheit sehr oft gemacht. Was macht dir Spaß? Weil du hast ja nicht eigentlich viele Dinge, viele Stationen ausprobiert. Kopenhagen hast du kurz angerissen. Was waren so noch so Stationen bei dir im Leben, wo du kurz reingeschnuppert hast?
Auch eine sehr lustige Station war Bangkok. Mhm. Ich war beim Gagan. Wirklich? Aber auch nicht lang, auch nur einen Monat, so Stage gemacht. Und das war auch so, okay, du kommst jetzt hin, dann setz dich irgendwie in einen Tuk-Tuk. Ich habe damals The Prodigy in meinen Kopfhörern gehört und bin da mit dem
Smack my bitch up.
So irgendwie, ja. Und dann geht Uhr ab und du fährst nach Bangkok über alles bunt und alles. Und du weißt nicht, ob der jetzt irgendwie gleich irgendwie in einen Autobus in dich reinfahren mit dem schwindeligen Tuk-Tuk, aber es war alles irgendwie lustig und es war halt, ich muss sagen, Bangkok, das war halt so ganz der Anfang, wo ich wieder zu kochen begonnen habe. Ich habe ja urlang nicht gekocht und dann habe ich eigentlich durchs Homecooking wieder dazugekommen und dann war so eigentlich Bangkok meine erste Station und da war ich auch noch voll grün hinter den Ohren und habe ersten Kontakt mit Fine Dine gehabt, aber es war mega cool und bitte, wie kann man Thai Kitchen nicht lieben? Also
frisch, scharf.
Scharf ist eines der wichtigsten.
Richtig cool.
Zum Thema scharf.
Wir haben heute eine geile Chili-Soße, habe ich gesehen.
Und zwar eine Chili-Soße, die käsig ist.
Oh.
Richtig. Und zwar hat die 3 Zutaten. Dieses Mal wirklich 3 Zutaten. Kochi, Joghurt und Jalapenos. Okay. Und das Coole ist, ich gebe dir jetzt mal rum, die wird extrem käsig. Wir haben die Jalapenos zuvor gegrillt über Holzkohle, um ein bisschen eine rauchige Note reinzubekommen. Aktuell sogar im Menü. Und dann fermentiert die mit Kochi und Joghurt. Und das Coole ist, Wenn man ein Edelschimmelprodukt kombiniert mit einem Milchprodukt, dann kommt was Käsiges raus. Ein gutes Beispiel ist ein Blauschimmelkäse. Und das ist eigentlich...
Schmeckt wie so ein... Wie dieser... Käse, so aus wie so eine Schnecke. Irgendwie. Der Wickelkäse hat so ein bisschen was von diesem Wickelkäse. Aber ich liebe Wickelkäse, das muss ich dazu sagen. Mm. Ihr schaut hier nur, wow. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es schaut jetzt sehr lustig aus. Wir haben hier so Spritzen mit verschiedenen Flüssigkeiten.
Spritzbesteck.
Genau. Also.
Ich habe mir eben gedacht, wenn wir eben viel über Fermentation reden, warum soll ich nicht gleich was zum Probieren mitnehmen?
Das ist großartig. Gut schmeckt gedacht. Super. Auch die leichte Smoky Flavor.
Ja. Also die Jalapeno schmeckst du urgut durch.
Voll. Ganz großartig. Und
ich glaube, geil wäre es, wenn man es jetzt noch frittieren würde rundherum. Also so
Chili Peppers. Wow.
Ja, wir haben es gerade
im aktuellen Menü. Mein absoluter Lieblingssnack.
Kommt mit einem Taco. Wir haben einen auch österreichischen Taco.
Wird er dann frittiert?
Nein, leider nicht.
Schade.
Aber ja, frittiert alles, was man frittiert, ist gut.
Das ist super. Kann man auch ein Wettex frittieren.
Wettex.
Wie bist du zum Namen Hermanns Hot Sauce gekommen? Was hat es mit Hermann Mayer und den Abfahrten auf sich?
Ja, ich glaube, das also für mich selbst erklärend. Aber Hermann Mayer, absolute Legende, ist auch aus meiner Heimat, aus Flachau. Und eigentlich wurde das Ganze durch Spaß zustande gekommen. Ich habe irgendwie nur gesagt, ich habe eine Hot Sauce gemacht, das ist auch schon 3 Jahre her. Und dann habe ich irgendwie zu einem Freund gesagt, hey, wenn es die Hot Sauce ist, dann geht's ab wie in Nagano. Und so ist das entstanden. Mhm. Weil Slalom ist halt eher wenig Schärfe und Abfahrt, ja, da geht schon was. Und dann richtig arg wird es mit Nagano. Ich habe euch beiden eine Nagano mitgegeben, aber die verkosten wir lieber nicht jetzt.
Nein. Lieber nicht live, ja. Das
sonst gibt es viele Nebengeräusche. Hier steht Abfahrt drauf.
Ja, ist aber auch schon Abfahrt.
Einen spannenden Punkt finde ich noch, dein Gastspiel in der Frau Bernhard. Ah, das ist eine Sensation war.
Wow, das war schön. Das ist ein bisschen über ein Jahr jetzt her. Und man muss auch dazu sagen. Nur. Ja. Das ist
wirklich
letztes Jahr
Februar. Ich habe mir im Auto gesagt, ich glaube, ihr wart 3 Mal da in dem Monat. Der Charlie hat schon gewusst, der Hund von den beiden hat schon gewusst, wo er hin muss. Weil man muss auch dazu sagen, er hat auch immer was zum Essen bekommen. Weil wenn ich weiß, dass Hunde mitkommen zu mir ins Restaurant, kriegen natürlich Hunde auch was zum Essen. Weil ich liebe Hunde über alles.
Gibt es noch kein eigenes Dog-Menü? Das haben wir letztens irgendwo
gesehen. Der Charlie wurde sehr, sehr, sehr gut bekommen.
Ja, Dog-Menü stimmt. Das sollte man eigentlich einführen.
Speck.
Ja, zurück zu Frau Bernhard, wenn ich das jetzt gleich wieder in die Hand nehmen darf, das Gespräch. Das war, glaube ich, eines der schönsten Monate, das ich gehabt habe. Also danke Doro, danke Marc. Und dann muss ich auch dazu sagen, wenn ich nicht in der Frau Bernhard gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht das Kraus, weil ich da einen alten Freund wieder getroffen habe und so bin ich auf das Kraus gekommen. Und ja.
Das ist richtig cool. Das Schicksal fügt immer alles zusammen.
Genau.
Und nimm uns mal mit kurz an diese Eröffnungszeit vom Kraus. Wie war das am Anfang? Also es ist ja doch ein Riesenrisiko, was man auf sich nimmt, wenn man so ein Lokal irgendwie übernimmt und da seinen eigenen Stempel drauf drückt. Sind die Leute gleich zu Beginn, haben sie euch die Bude eingerannt oder war das ein harter Kampf?
Anfang war nicht leicht. Das muss man schon mal bei der Wahrheit bleiben. Und ich habe es mir ein bisschen anders erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Weil Frau Bernhard das Monat sehr gut gelaufen ist. Dann, sobald ich irgendwie ein Pop-up oder irgendwas gemacht habe, ist es auch extrem gut gelaufen. Aber die Anfangszeit im Kraus, man muss halt schon auch dazu sagen, ich habe im Juli aufgesperrt.
Ja.
In der härtesten Zeit für Fine-Dine-Gastronomie in Wien. Weil, wie vorher schon gesagt, wenn es jetzt 30 bis vielleicht 35 Grad draußen hat und auch du die beste Klimaanlage hast, du willst jetzt nicht im Sommer irgendwo 6 Gänge, 3 Stunden drinnen sitzen und dann ist das nächste ist, es war halt noch wenig da. Die Leute wussten nicht, was ist das jetzt? Es hat keinen, es ist, bis heute gibt es sehr wenige Zeitungsartikel vom Kraus, also und es war ein schwerer Start, aber trotzdem haben wir es geschafft und die 3 Hauben helfen sich ja auch weiter. Das ist halt eine gute Bewertungen, wo sich die Leute das anschauen können. Aber es war natürlich nicht leicht. Dann im September haben wir aufgesperrt. Dann war ein großer und sehr wichtiger Punkt, war die Kira Huber hat das Kraus-Team bereichert, hat eine unglaublich coole Weinkarte geschrieben. Ich glaube, wir sind so bei 200 Weinpositionen jetzt gerade. Und hat richtig einen neuen Wind reingebracht, sehr viel Naturwein, eine absolut geile antialkoholfreie Begleitung.
Da wollte ich dich eh auch noch dazu fragen, wie läuft es mit den antialkoholischen Begleitungen? Ich höre nur das Beste von Kiras. Ja,
also Kiras antialkoholfreie Begleitung ist mega. Liebe sie, sie muss aufpassen, dass ich ihr nicht alles austrinke.
Vor allem die Nachfrage wird auch immer mehr und mehr, oder?
Ja. Ich finde auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, weil ich auch so bin, wenn ich im Lokal gehe und ich am nächsten Tag arbeiten muss, dann will ich einfach nichts trinken. Und wir sind auch nicht mehr so, also das müssen die Leute dann auch kapieren, dass man nichts trinken will. Und dann ist eine alkoholfreie Begleitung was richtig Gutes und richtig Cooles.
Ja, und es geht ja halt hauptsächlich um den Geschmack natürlich. Und ja. Es gibt ja auch inzwischen so tolle Alternativen, auch die ohne Alkohol sind.
Aber die Kira macht ja auch Kefir und alles selber. Voll.
Das ist das, das also, taugt das mir ja so richtig, dass ich sie angesteckt habe mit Fermentieren.
Das ist richtig cool, weil antialkoholische Getränke, Begleitung und generell Getränke sind noch sehr rar in Wien.
Ja.
Ich war jetzt die letzten 4 Monate alkoholfrei unterwegs und habe es mir nicht so leicht getan.
Ja.
Deswegen finde ich das richtig cool, was ihr macht.
Vielen, vielen Dank.
Und haben jetzt die 3 Hauben, weil du jetzt erzählt hast vorher, dass die geholfen haben, dass die Leute euch gefunden haben. Hast du es gemerkt, dass jetzt dadurch ein anderes Publikum irgendwie zu euch gekommen ist? Oder?
Das, also natürlich, man hat manchmal klassische Hauben, aber das, ich frage jetzt auch nicht die Gäste direkt. Und du weißt halt auch nie, wo die her sind und wer. Aber im Großen und Ganzen, ich denke, es war sicher nicht negativ, es war sehr gut, dass das passiert ist. Aber ob jetzt alle wegen den 3 Hauben kommen oder wegen dem Artikel dort und da oder irgendwie, ist halt immer schwierig zu sagen, aber es ist sicher ein großer Vorteil gewesen.
Mhm. Was uns halt immer irrsinnig interessiert ist, was für dich persönlich ein gutes Lokal ausmacht.
Persönlichkeit.
Inwiefern nimmt man das wahr bei dem Lokal? Gastgeber,
Kellner, alle, dass alle nett zueinander sind, dass das ein gutes Zusammenspiel ist und dass man sich wie zu Hause fühlt. Also, wir kennen es doch alle, wenn man irgendwo essen ist und es ist vielleicht, ich will jetzt nicht irgendwo, dass man das falsch denkt, aber vielleicht irgendwas nicht so gut gepasst hat. Aber die Leute, die das gemacht haben, waren super nett, super süß und dann schaut man da gerne drüber weg. Und das ist auch bei mir so. Auch wenn ich der Küchenchef bin, ich will, dass ich jeden Gast persönlich sehe, dass ich mit ihm rede, dass der mich kennenlernt. Und das ist mir eben ganz wichtig. Dass ich auch ein Bild von mir machen kann. Und ich, wenn es geht und wenn es die Zeit zulässt, erkläre ich jedes Gericht selber. Weil das mir auch die Persönlichkeit ist, was mir wichtig ist. Und einfach, wenn es ein guter Service ist und wenn man merkt, dieser Service kommt von Herzen und das ist gut und der hat Spaß bei dem, der oder die, Entschuldigung, haben Spaß bei dem, was sie machen, dann ist das schon mal das Allerwichtigste. Weil wenn jemand sieht, dass man es gern macht, dann kommt der Rest von alleine, oder? Denke ich.
Ja, ist gut. Gutes Essen ist einfach das Minimum. Alles andere macht es dann aus, ob es quasi eine gute Erfahrung wird oder nicht.
Genau.
Stimmt.
Ja.
Und, Entschuldigung, wenn ich auch das noch sagen darf, also was ich halt sehr viel Wert setze drauf ist, ich mag das halt gern, Regionalität und Bio. Und ich sehe dann immer, wenn man will, dann kann man echt die coolsten Sachen aus regionalen Produkten zaubern. Ja, das macht's aus.
Wie habt ihr das Kraus finanziert? Weil quasi du bist ja nicht Eigentümer quasi. Wie bist du dazu gekommen? Bist du da angesprochen worden?
Ich bin nur Geschäftsführer. Das Kraus gehört 2 Herren, die man eigentlich jetzt nicht, also die nicht in der Gastro-Szene sind. Und die haben mich als Geschäftsführer angestellt.
Mhm.
Genau.
Und ihr habt dann gemeinsam quasi das Konzept erarbeitet?
Ich habe ihnen mein Konzept vorgelegt, okay, und die Jungs sagt, hey, cool, mach das. Und
das, sie haben die coole Spielwiese vorbereitet.
Genau. Ja. Sie haben mir gesagt, du schau, das ist das Lokal, mach was draus.
Super.
Ja.
Und wenn du jetzt ganz klischeehaft, ja, wenn du jetzt sagst, du blickst jetzt in eine, so eine Schneekugel und das ist jetzt so, 5 Jahre sind vergangen, wo steht das Kraus, wo steht der Senfmaster 3000?
Das Kraus steht bestimmt noch. Mhm. Vielleicht auch noch mit mir oder mit mir irgendwo im Hintergrund, mhm, aber irgendwann, das weiß ich auch nicht wann und ich will auch nicht jetzt irgendwie was sagen, aber irgendwann gehe ich wieder nach Altenmarck zurück, mhm, ins Hotel meines Vaters. Man kann ja nie wirklich sagen was, aber so mein Plan wäre es schon, mal wieder in meine Heimat zurückzugehen und ja, zu Hause dann mit Biobauern zusammenzuarbeiten und einfach.
Und was vermisst du eigentlich an deiner Heimat am meisten?
Berge.
Die Berge? Schnee.
Den, ja, die Berge. Und meine Familie natürlich. Mhm. aber ich bin oft zu Hause und mir gefällt es sehr. Aber sollte ich wieder mal nach Altenmarck gehen, ich will auch Wien nie verlieren, weil einfach die coolste Stadt.
Danke. Wien ist mega.
Und ja, Wien wird immer ein Teil von mir bleiben und ich... Deswegen schauen wir mal, was passiert. Man kann, cool wäre es, wenn die Glaskugel mir sagt, hey, du gehst nach Altenmarkt und du hast aber trotzdem noch ein Lokal in Wien. aber we will see. Vielleicht ja, treffen wir uns in 5 Jahren und beim Podcast können wir das dann bereden, wie es so, was dann wirklich draus geworden ist.
Im Hotel in Altenmarkt.
Genau.
Genau.
Oder der Senfmaster ist auf einmal ein Bitcoin-Millionär, weiß man. Ja.
Senfcoin.
Oder wirklich Twitter.
Genau, Senfcoin. Steigen Sie jetzt ein.
Ja, was können andere Gastronomen von dir lernen oder was sollten sie nicht machen? Was sind so Learnings, die du jetzt in, vor allem seit der Eröffnung des Kraus quasi?
Ja, also was sie nicht sollten, ist mitten im heißesten Monat aufzusperren mit einem sehr gewagten Konzept und wo es nur 6 Gänge gibt. Es war eine schwere Zeit zum Aufsperren, ja, okay, aber es war trotzdem, wir haben es geschafft, es war dann sehr cool und ja, weiß nicht, was sie lernen, sonst noch lernen könnten.
Fermentieren.
Alles, was ich über Fermentieren gelernt habe, habe ich mir auch selber beigebracht. Also.
Was sehr, sehr toll ist.
Ja, voll.
Wir verkosten, glaube ich, noch was, oder?
Ja,
genau. Zum nächsten Thema. Also wir haben ja vorher schon angeschnitten, dass Fermentation sich sehr oft oder gut macht in der veganen oder vegetarischen Küche. Mhm. Und wenn man es ganz extrem nimmt, so nach meiner Meinung geht, dann sage ich, Fermentation lässt sich in der vegetarischen und veganen Küche nicht wegzudenken. Wieso? Umami ist nicht umsonst der fleischähnliche Geschmack und vollmundig. Und deswegen, also das ist nicht von mir, sondern nur nach meinem Rezept, habe ich eine Rübenwurst mitgenommen. Dann nimmt man eine rote Rübe. Wir in unserem Falle haben bio-rote Rüben von den Dirndln am Feld genommen. Die Dirndln am Feld sind 2 Dirndln, die am Feld sind und richtig cooles Gemüse machen. Also wirklich, wirklich geiles. Das ist die Forono-Rübe, nennt sich die. Die ist eine alte Wiener Sorte, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht. Und eine ganz lange Rübe und der den urgeilen Geschmack. Die wird als allererstes gekocht, dann wird das Ganze geräuchert, dann wird das Ganze eingesalzen in seiner Gewürzmischung. Ich habe da echt richtig viel reingehauen. Dann wird das 2 Wochen in dieser Gewürzmischung mariniert sozusagen, dass es wirklich bis in die Mitte geht. Dann wird es mit Edelschimmel überzogen. In unserem Fall ist es Aspergillus oryzae Hashimoto. Und zwar ist es ein Pilz, der ein sehr langes Myzel hat, das heißt, er umschließt die ganze Rübe sehr schnell und der Schimmel wächst schnell.
Hat aber nichts mit der Schilddrüse zu tun?
Nein.
Okay.
Hat, glaube ich.
Nicht mit meiner Autoimmunerkrankung.
und dann wird das Ganze noch abgehangen, so wie man ein Steak abhängen würde. Dry Aging nennt sich das Ganze. Dann verliert die Rübe an Gewicht, an Flüssigkeit und das wird voll fleischähnlich, salzig und hat dann ein richtig orges Mundgefühl auch, weil es eben sehr fleischähnlich ist.
Weil
es
schaut eh aus wie ein Blunzen.
Voll. Ja. Und ich würde sagen, probieren wir jetzt einfach mal. Also Achtung, jetzt wird geschmatzt. Oder? Geht's?
So, das sind Gabeln, die man hört. Komm jetzt mit meiner Gabel hin.
Ich bin auch jedes Mal wieder begeistert.
Du kriegst jetzt gleich drei.
Daraus einen Döner machen?
Ganz nebenbei. Wer sich jetzt denkt, hey, diese Rübe ist geil, ich muss diese Rübe haben, aber ich kann jetzt nicht ins Gras gehen oder so. Ich habe eine Lösung für euch. Und zwar, mein sehr guter Freund Thomas Markert hat ein Business namens Flora und Rauna, wo er auch Bio-Rüben, Kohlrabi, Karotten, alles veredelt zu Würsten, die komplett vegan sind und die genau gleich gemacht sind wie die, die ich mache. Und die kann man auch kaufen, zum Beispiel im Agora Fermente oder direkt über ihn. Oder viele coole Restaurants haben die schon.
Big Shoutout an Thomas. Das finde ich ganz in Liebe.
Ah, apropos lecker. Thomas, wir haben heute 10 Liter veganes Molkegarum gemacht. Ich und er vor circa 2 Stunden. Oh.
Was habt ihr da gemolken?
Und zwar haben wir Sojamilch genommen.
Okay.
Anstatt von Molke haben wir Sojamilch genommen, weil das dann auch vegan ist, aber trotzdem leicht käsig rauskommt und das wird zum Teil werden wir es verkaufen und zum Teil kommt es ins nächste Grasmenü. Ja.
Also nochmal zum Geschmack von der roten Rübe. Du beißt drauf und du hast in erster Linie sofort einmal dieses Kräftige von der roten Rübe nur noch multipliziert mal 10, 20. Es ist richtig schön. Und dann kommt das Salzige, das leicht, wie soll ich sagen,
Smokiness,
rauchig. Und du hast am Ende, weißt du gar nicht, dass du gerade eine rote Rübe gegessen hast. Sondern es ist so.
Ich fand die Konsistenz am spannendsten. Also die war einfach sehr wurstähnlich.
Ja, Insider Pro-Tipp. Schinken-Käse-Durst, also ohne Schinken, mit diesen Rüben.
Ah. Käse.
So geil.
Smart. Wie lange müssen die fermentieren?
Insgesamt dauert das, glaube ich, 4-5 Wochen.
Okay, das ist heute einlegen.
Heute einlegen und in 5 Wochen einen Schinken-Käse-Dost genießen.
Genau.
Schinken-Käse-Dost.
Oder morgen beim Thomas kaufen und dann am Abend Schinken-Käse-Dost-Party.
Als Simone und ich frisch zusammengekommen sind, im Herrn, jetzt ist man kein Fleisch, aber damals war Schinken-Käse-Dost unser Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Weil wir ja gerade so über schöne Themen gesprochen haben. Wir haben ja vorher schon angesprochen, Miso-Fermentation und Tamari. Was ist Tamari? Hab ich vorher schon gesagt. Das ist das Nebenprodukt der Miso-Fermentation.
Das ist die Flüssigkeit, die sich oben absetzt.
Genau. Ich habe zum ersten einmal ein Miso mitgenommen. Da können wir alle mal nur mal riechen. Dann riecht man schon wirklich... Man kann ja salzig und süß nicht riechen, aber wenn man da reinriecht, dann riecht das süß, oder?
Na, wenn du reinriechst, weißt du, dass es entweder salzig oder süß schmecken wird. Du merkst das.
Das war jetzt Galaxy Brain.
Nein, du hast sofort dieses Bild. So.
Das Coole ist,
ich finde es riecht süß, ich stimme dir zu.
Voll. Und ich glaube, wir können ja alle unsere Gabel nochmal nehmen. Fahren wir da mal rein. Und. I'll never gets old. Das ist einfach so gut.
Statt Marmelade.
Ja.
Auf so Butterbrot schmieren.
Man kann sich ja dieses Miso.
Okay, es ist salzig.
Genau.
Es riecht süß, aber es ist salzig.
Boah. Das hat ja, dieses Tamari, das verbirgt sich ja in dem Miso auch. Weil es ist ja, das setzt sich ja nur oben ab, weil man es beschwert und die Flüssigkeit, die das Miso nicht aufnehmen kann, wird dann das Tamari. Aber das Tamari ist so ein begehrtes Produkt. Mhm. Dann hat sich ein richtig cooler Typ, und zwar der Jason White, mal gedacht, er macht eine Tamari-Extraktion. Jason White ist der Nomad Fermentation Director gewesen, der was nach David Silber begonnen hat. Und der hat eine Methode entwickelt, wie man das Tamari extrahieren kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme seine Methode und mache auch meine eigenen Tamaris, weil das ist halt so ein Game Changer, wenn man zum Beispiel mit Fisch oder Gemüse arbeitet. wirkt sich halt das richtig geil aus. Ich habe jetzt zwei Tamaris mitgenommen. Einmal von der Pomeranze aus der Orangerie in Schönbrunn, weil es hat zwei coole Vorteile. Während der Fermentation verfliegt leicht der Bitterstoff von der Pomeranze, was ja auch Bitterorange genannt wird, und die Süße bleibt und es kommt eine Ladung voll Umami mit. Und dann habe ich noch mit Spitzpaprika, die vorher in Holzkohle gelegen sind und dann gemacht werden wie so ein klassisches Antipasti, wo man dann die Haut runterreißt. Und das sind zwei Miso-Extractions, wie man so schön sagt. Das wird das einfach genommen, man nimmt einen Teil Miso, einen Teil Pomeranze, das Ganze wird vermischt, dann fermentiert das zwei Wochen bei 60 Grad. Das Coole ist, du musst dann ein fertiges Miso nehmen. Also das Miso ist schon 6 Monate fermentiert. Dann wird das Ganze mit der doppelten, also nach der Fermentation auf 60 Grad, wird das mit der doppelten Menge Wasser aufgemixt. Über einem Käsetuch dann wieder aufgetaut. So hat man ein klares Tamari, was also durchsichtig ist dann auch. Und dann wird das Ganze wieder auf 60 Grad runterdehydriert, dass das so eine wachsige Umami, salzige Flüssigkeit wird. Und das ist einfach für mich sein Game-Changer-Ding, weil du hast so wirklich alles dabei. Egal, wo du das jetzt drauf schmierst, das immer wieder beim Schwamm oder was war man vorher? Das,
Wettex.
Wettex, genau. Das kannst du auf einen Wettex draufschmieren und das ist richtig geil. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Ich gebe mal die Spritze mit dem Paprika-Tamari.
Ich weiß nicht, ob wir dieses Zitat meiner Großmutter schon mal in einem Podcast erwähnt haben, aber zur Sicherheit sage ich es nochmal. Meine Großmutter hat gesagt, mit den richtigen Gewürzen und der richtigen Zubereitung könnte man sogar Scheiße essen.
Ich glaube, sie hat Wettex gemeint.
Ich glaube auch, ja. Warte, da ist mein Löffel.
Da.
Das schaut aus wie Honig.
Es ja. ist auch, es ist auch fast, also der Brix-Wert ist so bei 55 zu 60.
Also sehr.
Und da ist jetzt, wir haben da jetzt zum
Was
Beispiel.
Was ist der Brix-Wert?
Brix-Wert ist der Zucker, also wie viel, oder die Dicke, mehr oder weniger.
Viskosität.
Genau. Und wir haben jetzt ein Gericht im vegetarischen Menü, das ist selbstgemachter Seitan, wo wir wirklich den Weizen selber auswaschen. Dann wird der über Holzkohle gegrillt. Und dann wird das mit dem Tamari auf der Holzkohle bestrichen und dann nochmal in dem Tamari gewendet.
Also wenn Leute, das nicht wie Fleisch schmeckt, weiß ich
das,
nicht.
Nein, das ist also ja schwierig ist halt, weil wir den doppelten Seitanverbrauch haben, weil die Küche findet das so geil, dass es immer selber Snack nebenbei.
Weil ich stelle mir das auch richtig ja, geil als Snack
also,
vor.
Und wenn man den Seitan selber auswascht, dann wird das so geil und dann mit dem Holzkohlegeschmack noch und wirklich, also ja. Und jetzt noch das etwas gewagtere, das ist die Pomeranze, also je nachdem, wer Bitterstoff mag oder nicht mag, aber ich finde es extrem geil.
Simone liebt Bitterstoff.
Mega. Schon einen guten Bitterstoff dabei, aber wenn man eine Pomeranze so essen würde, ist das nochmal viel ärger.
Bei mir zieht sich gerade alles zusammen.
Boah. Center Schock.
Ach. Liebst du bitter oder nicht?
Keine Meinung dazu. Nein, ich weiß
nicht. No comment.
Wirklich gar keine Meinung dazu. Ich finde, es schmeckt, es ist halt so, dass es halt so viele Profile gleichzeitig abdeckt.
Ja. Ganz sehr spannend. Für mich fühlt sich gerade so an, als hätte mir jemand ein Radicchio-Konzentrat gegeben.
Adi's most hated vegetable is Radicchio, by the way.
Okay, good to know.
Und mein Lieblings.
Ja, ich mag es auch sehr gern und ich finde halt, dass man mit dem ziemlich viel auch machen kann. Und gerade bei manchen Gerichten muss man halt dann auch irgendwo sein, dass es ein bisschen herausfordernd ist. Und dass man sich mal über die Grenze drüber traut. Wir servieren das gerade in einem salzigen Germknödel mit selbstgemachter Fischsoße aus österreichischen Bioforellen und Bioblaumen aus Oberösterreich. Das ist ein Mini-Bite. Das ist natürlich, wir servieren es nicht so. Wir haben es auch ein bisschen bearbeitet mit Zitrusschale und eben der Fischsoße. Dann ist nicht ganz so arg. Ich glaube, da wird es dir dann auch schmecken, Adi.
Also, du machst daraus keinen Radicchio-Saft gespritzt.
Nein, nicht ganz. Aber wenn du zu mir kommst, dann mache ich dir das gerne.
Eine Radicchio-Schorle.
Genau. Naja, wie würde ich sagen, machen wir unsere Roundup-Questions nach dieser irrsinnig spannenden Unterhaltung. Das Thema Fermentation hast du uns heute auf jeden Fall schmackhafter gemacht.
Und vor allem auch, dass wir sofort einen Tisch reservieren sollten, weil unsere letzte Reservierung durch einen Wasserkorbbruch ins Wasser gefallen ist.
Wortwörtlich ins Wasser gefallen ist, ja.
Deswegen freuen wir uns sehr, wenn wir bald kommen.
Aber eine Frage habe ich da noch, wenn wir jetzt schon über den Wasserrohrbruch reden. Mhm. Was waren so bis jetzt die größten Hürden zum Drüberhüpfen?
Es war sagen wir, dieser Wasser, oder es war halt, wir gehen ins Klo rein, oder das war nur durch Zufall, weil wir haben unser eigenes Personalklo. Normalerweise, es geht immer einer kontrollieren, ob die Klos sauber sind, und dann kurz so 2 Stunden vom Service geht die Kür rein und sagt, hey, da ist überall Wasser. Und dann ist es so, es war nicht direkt ein Rohrbruch, sondern es hat von oben runter getropft, also schon ein Rohrbruch, aber es war jetzt nicht so extrem. Und dann wusste ich nicht, was soll ich jetzt tun, weil wir haben unsere Personalklos und das ist halt unser Lager und da muss halt mal alles hergerichtet werden, und dann war es halt für mich urschwer zu entscheiden, sperren wir jetzt zu oder nicht. Und dann habe ich mir doch, weil es war schon sehr spät, und du kannst dann auch den Leuten, wenn du sie sehr spät absagst, so 1 Stunde oder 2, es war 2 Stunden davor, aber trotzdem halt, aber wir haben es dann, wir haben dann zugesperrt, haben alles richtig schön hergerichtet, so dann, aktuell sind dann die Leute auf unsere Klos gegangen, die haben halt sind eine Kerze reingestellt, haben das halt so, dass es halt schön ausschaut, aber es hat sich alles auch noch, wir haben alles geschafft. Und so, und die Hürde war, der Dezember war halt, da haben wir viel gearbeitet, und ja, aber ich glaube, die ärgste Hürde war das Aufsperren und durch den Sommer kommen. Und das haben wir dann eh geschafft, und bin ich stolz, dass wir das geschafft haben und dass wir jetzt ein laufendes Restaurant haben.
Gratuliere.
Danke.
Ja, zu den Roundup-Questions. Das war die eigenartigste Roundup-Question-Überleitung, die wir
haben. Ja.
Wie läuft bei dir ein ganz normaler Arbeitstag ab, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen?
Ich stehe auf in der Früh. Ich habe meine Kaffeemaschine schaltet sich um 6.30 Uhr automatisch an.
Streber.
Um 7 Uhr oder 7.30 Uhr steht meine Freundin auf. Ich liege dann meistens auch im Bett. Und sie ist so lieb und bringt mir meistens sogar den Kaffee ans Bett. Weil sonst würde ich es nicht schaffen, dass ich aufstehe.
Wie geil ist das?
Und ja, dann stehe ich mal auf. Meistens dehne ich mich in der Früh. Wenn ich Zeit habe, mache ich irgendwas, vielleicht ein bisschen sporteln oder richtig geil frühstücken, irgendwas Zeit für mich verbringen. Dann schon langsam mache ich mich mal im Weg ins Gras, und ich bin meistens ab 13.30 Uhr, 14 Uhr im Gras, und wir haben dann geschaut, was ist zu tun, ein bisschen E-Mails machen, dann geht es in die Vorbereitung, dann so circa um 17 Uhr haben wir Family Dinner, dann sitzen wir alle zusammen, essen gemütlich, 17.30 Uhr ist Servicebesprechung, und dann um 18 Uhr geht ja schon der Service los, und dann 18 Uhr ist cool, immer Service ist größter Spaß, also du hast Leute, ich sehe den Service so, da kommen jetzt Leute und ich kann denen meine Welt zeigen. So ist das für mich, und das taugt mir. Ja, und dann meistens 23 Uhr sind wir dann fertig, und meistens, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, fahre ich mit dem Uber heim. Weil ich einfach dann immer jetzt mit der U-Bahn irgendwie herumfahren will und auch mir denke dann, hey, wenn ich jetzt mit dem Uber heimfahre, dann habe ich noch eine halbe Stunde mit meiner Freundin, bevor sie einschläft. Und das ist mir wert.
Was sind deine 3 Empfehlungen, wo man essen gehen sollte? Keine Einschränkung von Ländern, einfach deine 3 absoluten.
Jetzt in Wien oder also überall?
Überall.
Ferhat-Döner, die erste.
Ja.
Ist bestes überhaupt. Also vegetarisch schwer, ja, aber Ferhat-Döner, das habe ich schon mal in meinem Podcast gesagt, das ist einfach so geil. Also wirklich, Wahnsinn.
Da bist du nicht der Einzige, ja.
Also, ey, ich habe ein Pro-Tipp, ich habe dir jetzt hier eine Hot Sauce gegeben, nimm dir die Hot Sauce mit, dann ist das richtig. Also, ja. Dann, also wo wir jetzt, ich glaube, wo ich mir jetzt schwer tue, ist, wenn ich jetzt wirklich drei für ein Restaurant rauspicken müsste, würden sich viele andere denken, okay, why, aber was ich halt richtig geil gefunden habe, war Nobelhart und Schmutzig, weil die halt auch richtig coole Sachen machen, wo ich weiß, wo, oder denen vertraue ich, weiß ich, die unterstützen junge, coole Bauern oder kleine Bauern. Habe ich mir sehr viel auch abgeschaut von denen. Und ich finde auch, viel mehr Leute sollten sich da was abschauen. Also das finde ich geil. Und alles, was ich mache, wenn irgendwen das interessiert oder wenn irgendwer ein Rezept braucht, hier schreibt es mich an, fragt es mich. Ich helfe euch gerne damit. Ich sehe das nicht so als Faken oder so, sondern ich sehe das eigentlich, wenn wer das gleich macht, was wir jetzt da machen oder was ich. Ich habe mir auch vieles abgeschaut. Dann ist das ja cool, weil wenn noch mehr Leute mit regionalen Bauern zusammenarbeiten und kleine Bauern unterstützen, dann ist das nur cool. Und ja. Und sonst, ja, das, sorry, aber es ist, das muss ich auch sagen, Bratz und Sohn, das ist einfach, was der Lukas und oder was die ganze Familie dort macht, das ist einfach geil. Die haben auch sehr viel bewirkt, die helfen Bäumen auch, dass einfach Feind-Ein-Gastronomie wieder für junge Leute attraktiv gemacht. Früher, wenn, denk mal, vor 10 Jahren, weißt du, jetzt ist halt so, das spricht viel mehr junge Leute an und das waren halt einfach, die haben da Meilensteine gesetzt und da muss man sich bedanken und da muss ich sagen, das ist richtig geil, was die machen.
Na, sehr cool. Wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, und Erfolg kannst du jetzt für dich definieren, wie du möchtest?
Das war meine Mutter. Meine Mutter war die erfolgreichste Person, hat alles schön cool und nett gemacht und hat immer sau viel gehackelt gemacht und sie war aber immer für ihre Familie da und sie, ja, von ihr habe ich das auch, dass, also, wie man mit Leuten umgeht, wie man mit Menschen, also wie man nett zu Menschen ist, auch wenn man Stress hat, und von der habe ich am meisten im Leben gelernt.
Das ist schön. Das ist echt schön.
Wenn du eine Werbeanzeige am Stephansplatz schalten könntest, kostenlos und keine Richtlinie, was oben steht, was würdest du draufschreiben? Oder was wäre drauf? Das kann auch ein Bild sein. Oder Video.
Schwierig. It's Schadner Hans, come and eat it cross. Na, keine Ahnung, es war jetzt irgendein Blödsinn, also am Anfang. Macht man hier in so Sachen.
So ein Livestream, wie du aufstehst und deine Freundin dir einen Kaffee ins Bett bringt.
Genau, damit, ja, oder so irgendwas.
Damit ganz Wien neidig ist.
Nein, irgendein Blödsinn. Also ich glaube, voll oft müssen die Sachen jetzt nicht so ernst genommen werden und man kann auch mal irgendeinen Blödsinn machen und dann sieht auch mal jeder, dass wir alles nur Menschen sind und ja, das. Wenn man Blödsinn im Kopf hat, heißt das nicht, dass man irgendwie was Schlechtes macht, sondern man kann es auch lustig und cool machen. Und mir wird sicher, wenn ich mir jetzt ein bisschen besser überlege, noch größere Blödsinn einfallen, aber ich glaube, das passt jetzt schon mal.
Was wäre für dich die beste Investition unter 500 Euro, die man als Gastro-Startup-Betrieb gerade kurz vor der Öffnung noch tätigen kann?
Es ist alles eingekauft, die, also, Küche ist gedeckt, es läuft alles.
Du, jeder hat sein Messer und
alles, so. Alles, genau. Du hast noch 500 Euro, für was gibst du es aus?
Teller und so sind auch schon da. Alles ist schon. Sonst würde ich sagen, ich
bin, vielleicht fehlt einer.
Das werden wir nie erfahren, bis zum Service.
Ja, hey, da baue ich der Fermentationsbox zusammen mit 500 Euro. Da können wir alles machen, Kochi, Shoyo, Garum.
Ein Senfmaster.
Genau. Das genau. Ist die Geschäftsidee. Ich verkaufe ab heute Fermentationsboxen für 499 Euro.
Und die heißen Senfmaster 3000. Genau. Probier du auch die neue Senfmaster 3000.
Genau, hier und jetzt.
Zum Sonderpreis von 4,99. Und wenn Sie jetzt in den nächsten 10 Minuten bestellen.
Genau. Ja, also. Ja, oder. Ich würde die 500 Euro nehmen und in ein paar richtig geile Kochbücher investieren. Mhm. Wie geil ist das am Sonntag? Ich sitze, ich habe euch hier erzählt, ich bin seit neuestem ein japanischer Teefreak, also ein Teefreak aus japanischen Tees, das mag ich am liebsten. Und dann sonntags so Jazz hören, Tee trinken und Kochbücher. Geil. Also, und ja, da muss ich jetzt wirklich, das ist wirklich eine Aussage, die Sinn macht, weil so hast du als Koch auch gleich deine Ablenkung, weil es so Köche wie wir, wenn du das wirklich so intensiv machst, du kannst an nichts mehr anderes denken und du musst immer irgendwie das machen. Und dann ist es schon, dann musst du auch schauen, das ist das Wichtigste für alle jungen Köche, die zuhören, schaut auch, dass ihr eure Freizeit bekommt und auch und lenkt euch mal ab. Und deswegen nehmt die 500 Euro, wenn ihr das wirklich jetzt wäre, investiert es in ein paar geile Kochbücher, du kriegst wahrscheinlich 8, 9 geile Kochbücher für das Geld. Und dann nehmt eure Ruhephasen, chillt alleine, kommt runter und schaut sich in den Büchern an, streicht die coolen Sachen an. Du lernst so viel von Büchern und kannst so viel machen mit dem und dann hast du auch gleich eine Ruhephase dabei.
Naja, ansonsten geht es mit den Fuffis in den Club.
Genau, und wenn der Fuffi der überbleibt, dann geht's raven.
In Senfcoins investieren.
Genau.
Ja, und zu den Fragen noch, welche Frage wirst du nie gefragt? Und du würdest aber wünschen, dass man dir diese Frage stellt.
Warum bist du so deppert im Schädel?
Warum bist du so deppert im Schädel?
Nein, das werde ich nie gefragt, aber ich könnte auch...
Ich habe dich jetzt gerade gefragt.
Ja, weil man das Leben manchmal in der Küche nicht so ernst nehmen darf und weil es einfach so ist und weil wir uns auch, weil es ein harter Beruf ist manchmal und da muss man sich einfach einen Spaß machen und wie gesagt, das Kochen ist nicht mehr nur französische Küche, wo man nur gerade da sitzt und sich nicht bewegen darf, sondern es ist jetzt die Zeit, wo man was anderes machen kann, wo man ein bisschen aus der Reihe tanzen kann. Und wenn das Produkt passt und wenn es jeden Spaß macht und das Produkt auch am Teller gut ausschaut und es passt alles, dann have fun with it. Du, mach dein Leben oder du so, was dir Spaß macht dabei und ja. Und sei ein bisschen schräg im Schädel, das passt ja auch. Und es ist, Köche sind selten normal. Weiß nicht, ob wir das vielleicht rausschneiden müssen.
Nein. Das war ein schöner Abschluss.
Schöner Abschluss, ja, genau. Naja, lieber Johannes, dann sage ich, sagen wir in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst. Das ist so unglaublich inspirierende Gespräche mit dir und toll, was du da auf die Beine gestellt hast und dein Team. Macht echt tolle Sachen und wir freuen uns schon, wenn wir bald vorbeischauen können. Und in diesem Sinne sagen wir auch hier Baba und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragen, Inputs, Vorschläge für Gäste und Köchinnen habt, gerne schreibt uns gerne per Mail.
Man kann auch auf Spotify mittlerweile Fragen beantworten.
Wirklich?
Und 5 Sterne geben.
Was bin ich für ein Boomer? Ich weiß das alles gar nicht. Also, Marco sagt mir, und er ist eine sehr vertrauenswürdige Person, man kann mittlerweile auf Spotify Fragen stellen und Bewertungen abgeben. Bewertungen, glaube ich, habe ich schon mal gesehen. Das sind so 1 bis 5
du
Sterne.
Du musst uns auch noch 5 Sterne geben.
Ah ja, habe ich noch nicht gemacht. Mach ich. Also, ihr Lieben, abonniert uns und begleitet uns einfach auf diese super spannenden Unterhaltungen und wir werden in den nächsten Tagen auch noch ein paar andere spannende Themen und Gäste präsentieren. Freuen uns, wenn ihr dranbleibt und wir sehen uns sehr bald. Danke. Ciao, ciao.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Grüß euch.